ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Tag, der für die Gaudiya Vaishnavas von allergrößter Wichtigkeit ist, und haben uns auf die Einladung von Gadadhara und Kalakanta entschlossen, heute ein Adivas, das heißt eine Vorbereitung auf das große Fest, zu feiern hier im Schloss, und morgen dann sind wir in der Pumpe. In Zentral-Berlin. So, um uns einzustimmen, habe ich heute einen Text aus dem Mahabharata gewählt, der ein ganz wichtiger Text ist und oft zitiert wird, weil er eben eines der Quellenhinweise sind, also aus der Quellenliteratur. Und auf Gauranga Mahaprabhu hinweist, wir würden keine Inkarnation Gottes feiern, ohne dass wir deutliche Hinweise aus den Shastras haben, dass er und niemand anderes der Kali Yuga Avatar ist. Der Text heißt so: Suvana Vana Hemango Varangas Chandanan Gadi Sanyasa Kritschama Shanto Nishta Shanti Parayanaha. In seinen frühen Spielen erscheint er als Haushälter mit goldener Hautfarbe. Seine Glieder sind wohlgeformt und sein Körper, der mit Sandelholz bestrichen ist, erscheint wie geschmolzenes Gold. In seinen späteren Spielen dann tritt er in den Sanya-Stand ein und er ist ausgeglichen und friedlich. Er ist das höchste Reich des Friedens und der Hingabe, denn er bringt die der Unpersönlichkeitsphilosophie verschworenen Nichtgottgeweihten zum Schweigen. Prabhupada sagt in der Erläuterung, dieser Vers stammt aus dem Mahabharata. In seinem Kommentar zum Vishnu Sahasranam mit dem Titel Namartha Sudha Bidha erläutert Srila Baladev Vidyabhushana diesen Vers und versichert, dass nach den Belegen der Upanishaden Sri Chaitanya die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Er erklärt, dass Suvana Vana goldene Körperfarbe bedeutet. Er zitiert auch die vedische Aussage Yada Pashya Pashyate Rukma Vanam Kataram Isham Purusham Brahmayonim. Rukma Vanam Kataram Isha bezieht sich darauf, dass die höchste Persönlichkeit Gottes eine Körpertönung wie geschmolzenes Gold hat. Purusham bedeutet die der höchste Herr und Brahmayonim zeigt an, dass er auch das höchste Brahman ist. Auch diese Stelle beweist, dass Sri Chaitanya die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, ist. Hier wird am Anfang des Verses gesagt, dass Sri Chaitanya Mahaprabhus Spiele in die Aktivitäten aufzuteilen sind, die er als Haushälter hatte, als er Navadvip war. Und dann später, im zweiten Teil seiner Spiele, sind die Spiele, die er im Sanyas-Stand einnimmt oder annimmt. Also ich möchte heute über seine Aktivitäten als Haushälter kurz sprechen. Und dann möchte ich auch das esoterische Geheimnis von Sri Chaitanya Mahaprabhu hinweisen, indem ich mit euch eine kleine Goranga-Meditation mache. Und schließlich wollen wir noch was anderes machen, nämlich die Unterweisung von Goranga Mahaprabhu hören. Also, vielleicht kennt ihr die Stelle aus dem Mahabharata, wo Arjuna in seinem Zelte ist, es ist Nachtzeit geworden und er sitzt gebeugt über sein Essen. Arjuna war so versessen darauf, die Bogenkunst zu erlernen, dass er den ganzen Tag über keine Zeit hatte zum Üben, sondern den Tag über, dass er den ganzen Tag keine Zeit hatte zum Essen, wollte ich sagen, sondern den ganzen Tag den Dhanurvidya übte. Das heißt, er legte immer wieder Pfeile an, lernte immer wieder, wie man einen Bogen am besten spannt und dann aus der Anspannung auf ein wie man den Pfeil auf ein Ziel richtet, und zwar so genau, dass er untrügerlich ins Ziel traf. Das war, was er den ganzen Tag machte. Er war nicht am Essen und am Schlafen. Ihr kennt das vielleicht in Bezug zu euren Kindern. Manchmal sind die so spielversessen, dass man sie nicht einmal durch ermahnte und wiederholte Äußerungen zum Essen kriegt. Jedenfalls war ich so. Ich kletterte den ganzen Tag auf Bäume. Aber nachts über, wenn man nicht mehr sehen kann, dann tun normalerweise Leute, die auch sehr beschäftigt sind, sagen, okay, jetzt können wir nicht mehr üben, jetzt können wir nicht mehr spielen, jetzt ist die Nacht gekommen, jetzt müssen wir essen. Oder jetzt essen wir. So, Arjuna hatte so diese Einstellung. Er übt den ganzen Tag und des Nachts nahm er also sein Nachtessen zu sich, was seine Hauptmahlzeit war. Bis zu diesem einen Tage, an dem Sturm war. Ein Abendsturm kam in das Zelt geweht und wehte die Flamme aus. Es wurde zappenduster. Und Arjuna, der mitten in seinem Mahl war, aß weiter. Und nachdem er weiter gegessen hatte und zu Ende gekommen war, dämmerte in ihm eine Erkenntnis auf. Ich kann selbst in der Dunkelheit essen. Das heißt, ich kann auch in der Dunkelheit schießen. So schoss er also den ganzen Tag und die Nacht hindurch. Genau das, diese Verwirklichung bewegte einmal Chaitanya Mahaprabhu. Er holte seine Devotees zusammen und sagte, lasst die Nacht nicht ungenutzt verstreichen. Wir wollen uns treffen im Hause von Srivas Thakur und die ganze Nacht hindurch singen und tanzen. Wir wollen nicht die Zeit vergeuden mit Schlafen. Wir wollen stattdessen, dass die Welt überflutet wird von dem Gangesfluss der Bhakti. Das ist, was wir tun wollen. Er wählte zu diesem Zweck das Haus von Srivas Thakur aus und manchmal, um einen kleinen Change zu haben, ging sie zu seinem Onkel Chandrashekhar. Chaitanya Mahaprabhu nahm seine ganzen Parishads mit, Nityananda, Advaita Acharya, Gadadha, Srivas Thakur, Vidyanidhi, Haridas. Und zu Anfang des Kirtans gab Chaitanya Mahaprabhu ein deutliches, ekstatisches Zeichen. Dies war ganz deutlich zu hören. Nicht nur für die Devotees, die versammelt waren, sondern auch für die Atheisten, die das mit argwöhnischen Augen beobachteten, wie die Devotees zusammenkamen im Hause von Sri Vastakur. Chaitanya Mahaprabhu rief so laut Hari, den Namen Haris, dass die Schichten des Universums zerrissen wurden. Man bezeichnet sowas als ekstatisch. Wenn die statischen Dinge, die ein Mensch normalerweise kontrollieren, die ihn einschränken, die ihn begrenzen, wie eine Eischale, die um ihn herum gebaut sind, zerreißen. Er rief also ganz laut aus, Hari!
Hari!
Ich schaue gerade, ob Risse sich in der Schlussdecke gebildet haben. Also wenn Sie das noch nicht getan haben, dann war es noch zu leise. Aber Chaitanya Mahaprabhu duldete nicht, dass seine Devotees noch im normalen Bewusstsein waren. Er zerriss die mentalen Gefängnisse herum. als die Paschandis, die Atheisten, dieses laute Rufen von Hari hörten, wurden sie wütend und riefen aus: Oh nein, diese Bettler schon wieder! Sie kommen zusammen in der Nacht, trinken Wein, laden unmoralische Mädchen ein und dann treiben sie es ganz, ganz arg. Nach den Tantra-Regeln treffen sie sich hier und deswegen brüllen sie so unkontrolliert. Seitdem Nimai ohne Vater ist, ist er ein wenig krank im Kopf geworden und hat aufgehört zu studieren. Diese elenden Leute wissen nichts über Japa, über Dhyana, Meditation, über Tapas, Entsagungen, und sie wissen auch nicht um die wirkliche Erkenntnis, das Tattva Gyan. Alles, was sie jetzt im Kopf haben, sind die Namen Haris. Und da haben wir schon wieder gehört, als würden 1000 Löwen brüllen, so singen sie Hari!
Hari!
Ja, das war schon sehr gut. Und es war den Atheisten so, als müssten sie sterben aus Wut. Die Bhaktas ließen sich jedoch nicht einschüchtern von den Worten der Atheisten. Und sie fingen an mit ihren nächtlichen Kirtans. Ich möchte euch gerne ein bisschen erzählen aus dem Chaitanya Bhagavat, wie diese Kirtans von Gauranga Mahaprabhu aussehen. Denn meines Erachtens sind sie ein Indikator von der ganzen Persönlichkeit Chaitanya Mahaprabhus, dieser unglaublichen Erscheinung Krishnas. So wie die Namen von dem Herrn in die Ohren Gauranga Mahaprabhus drang, wurde er dermaßen bewegt dadurch, dass er bewusstlos zu Boden fiel. Sein Außenbewusstsein war nicht mehr gegenwärtig. Wenn seine Mutter sah, wie ihr geliebter Sohn zu Boden krachte, muss man sagen, das war, als wenn man eine Palme gefällt hätte und sie würde laut krachend auf den Boden aufschlagen, sagte sie: Mein lieber Herr Govinda, wenn ich irgendetwas Gutes getan habe im Leben, wenn ich dich jemals verehrt habe, dann möchte ich dich bitten, dass du mir nicht erlaubst, zu sehen, wie mein Sohn auf den harten Boden aufschlägt, weil er überwältigt ist von großer Ekstase. Beschütze ihn, aber beschütze mich. Und so kam es, dass durch die besondere Segnung von Govinda Mutter Sachi jedes Mal, wenn der Herr aufschlug auf dem Boden, weil er in Ekstase geraten war, jedes Mal, wenn das geschah, verlor auch Mutter Sachi ihr Bewusstsein und nahm es nicht wahr, sondern sah immer nur ihren Sohn tanzen, niemals fallen. Denn es war die besondere Segnung von Govinda, die Mutter Sachi also beschützte. Die Devotis fingen dann an, die Namen Krishnas zu singen. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Hare Krishna, Dies ist eine der drei Chants, die Srila Prabhupada in hervorhob. Und von denen er sagte, sie sollten ohne Unterbrechung in Srila Mayapur gechantet werden. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda ist der erste Chant, der zweite Chant ist Hare Krishna, Hare Krishna. Und der dritte Chant ist Gopal Govindaram Sri Madhusudan. Noch heute, so wollte Prabhupada, sollte dieser Kirtan nonstop auch selbst zur späten Stunde der Nacht weitergehen in Srila Mayapur. Nun, wenn Mahaprabhus Ohren diese göttlichen Namen hörten, dann überkam ihn ein großes Gefühl der Viraha. Viraha heißt, dass man sich getrennt fühlt von Krishna. Und in seiner Viraha Bhakti weinte er manchmal. Wenn er dann weinte, weinte er meistens für länger als 3 Stunden. Er war haltlos. Menschen konnten ihn nicht fassen, festhalten. Er war untröstlich, dass Krishna von ihm getrennt war. Sein langes Haar, was sehr lockig war, wurde von ihm hin und her bewegt. Und es schien, als wenn er mit dem Haar den Boden fegte und so untröstlich war. Es war also ein richtiges Separation, die er führte. Er beugte sich vor sich über und fegte so den Boden vor ihm. Manchmal dann hatte er das Gefühl, dass Krishna direkt vor ihm stand. Und er fing vor großer Freude an zu lachen. Und dieses Lachen hielt ebenfalls mindestens 3 Stunden an. Wenn er weinte, weinte er für 3 Stunden. Wenn er lachte, lachte er für 3 Stunden. Ein Sufi-Dichter hatte einmal gesagt, gut, wenn euch dann die göttliche Liebe zu viel ist und ihr wollt fliehen vor dieser göttlichen Liebe und in die Welt hinaus hineinfliehen, dann wisset, ihr werdet dort nicht all eure Tränen weinen und ihr werdet nicht all euer Lachen lachen. Mit anderen Worten, ihr werdet ein äußerst mittelmäßiges Leben führen. Mahaprabhu war nicht mittelmäßig. Manchmal wurde in seiner Ekstase sein Körper so schwer, dass er genauso schwer war wie das Universum. Das sah man dadurch, dass wenn er stand, dann brach der Boden plötzlich unter ihm auf. Manchmal dagegen wurde er so leicht beim Kirtan, dass er wie ein Bausch aus Baumwolle in der Luft trieb und über die Schultern der Vaishnavas trieb. So muss man das sehen mit Mahaprabhu. Manchmal wurde sein Körper von so großer innerer Hitze erfasst, dass die Sandelholzpaste, die über seinen Körper gestrichen waren, austrocknete und wie in Schuppen von ihm abfiel. Plötzlich jedoch ging von ihm eine kühlende Brise aus, die allen Gottgeweihten Erleichterung verschaffte. Dann wieder kam es vor, dass er in seiner Trennung von Krishna so heftig ausatmete, dass alle Devotees zur Seite getrieben wurden. Als würde ein großer Wind ausgebrochen sein, ein Sturm, der alles verdrängte. Dann kamen seltsame Emotionen über ihn, in großer Demut, weil er sich zutiefst gefallen sah, ein Mitbewohner dieser Welt, dachte er bei sich, oh Krishna, ich habe dich verlassen und nur deine Geweihten können mir den Weg zurück zu dir zeigen. Und so lief er los in großer Gemütsaufwallung und fasste die Devotees an die Füße und klammerte sich an ihn fest. Ein anderes Mal wechselte seine Gemütsstimmung und er sagte zu allen Devotees, ihr alle seid meine Diener. Lauft nie wieder von mir weg. Und er griff die Devotees an ihren Haaren und zog sie zu sich, um deutlich auszuzeigen, wie sehr sich der Herr um jeden einzelnen seiner Devotees kümmert und ihn nicht weglaufen lässt, ganz gleich was geschieht. Zu diesen Zeiten lehnte sich Gauranga Mahaprabhu manchmal lachend mitten im Kirtan mit dem Rücken an Nityananda, der ebenfalls voller Ekstase sprang, hielt seinen Fuß so von sich weggestreckt in einer 90-Grad-Wendung. Die Devotees sahen das als ein Zeichen, dass sie jetzt das Kostbarste nehmen konnten, nämlich den Staub von seinen Lotusfüßen. Und so plünderten sie den Staub der Lotusfüße des Herrn. Dann wieder verfiel der Herr in andere Stimmungen. Ein anderes Mal tanzte er plötzlich in genauso eleganter Art und Weise wie Krishna. Wisst ihr, wie Krishna tanzt? Krishna spielt dabei die Flöte und hält mit seinen Füßen, die mit Fußglöckchen geschmückt sind, den Takt seines Flötenspiels, weil der Rhythmus muss ja stimmen. Nicht? Und während er so flötet und tanzt mit seinen Füßen im Takt dazu und dieses Runu Runu macht, das ist der charakteristische Klang von Fußglöckchen, schaut Krishna verstohlen auf seine Fußnägel, denn er möchte sehen, wie das Licht von seinen Fußnägeln, die ja im Tanzen inbegriffen sind, die ganze Welt erhält. So tanzt Krishna. Elegant. Und dann lachte er wieder wie ein Kind. Manchmal brüllte er los wie wilde Löwen. Manchmal tanzte er so, dass seine Füße nicht mehr den Boden berührten, sondern er über dem Boden schwebte. Nur die unter seinen Gottgeweihten, die von seiner Gnade gesegnet wurden, konnten sein Schweben sehen. Chaitanya Mahaprabhu, wenn er in diese Situation der Ekstase verfiel, erfuhr auch, wie sich sein Körper verfärbte. Mal war er rot, mal war er grün, mal violett wieder, mal ganz golden und gelb, mal ganz schwarz. Auf diese Weise strömten die Symptome der Ekstase über ihn herum. Nun, was war mit den Devotees? Die Devotees hatten alle Girlanden um ihren Hals. Wenn sie zum Kirtan gingen, war da ein Devotee, der sie alle empfing und ihnen eine Girlande umlegte. Chaitanya Mahaprabhu legte unglaublich viel Wert darauf, dass seine Devotees mit einer Girlande geschmückt würden. Wenn ihn Devotees zum Beispiel sahen, so wird berichtet an einer Stelle im Chaitanya Bhagavat, nahm er seine eigene Girlande und bekränzte seine Devotees. Dann kam, wie mit göttlicher Fügung herbeigerufen, andere Gäste und brachten ihm wieder eine Girlande und so gab es also ein ein nicht stoppendes Fließband von Gelanden, die von Chaitanya Mahaprabhu weitergegeben wurde. Und er tanzte. Es wird beschrieben, dass bei seinem Tanzen sehr oft seine Füße den Kopf berührten. Stellt euch das nur mal vor. Ich habe schon mal Bhagavad Dharma tanzen sehen, wenn er den wilden Elefantentanz tanzt. Aber ich habe noch nicht gesehen, wie seine Füße seinen Kopf berührt haben. Ich glaube auch nicht, dass das so einfach möglich ist. Da müsste man schon einen ganz ekstatischen Körper haben, der biegsam ist. Ne? Mahaprabhus Füße berührten seinen Kopf und er arrangierte seinen Körper, so kann man es ja nur sagen, hin und wieder wie ein Rad, was also unter die Devotis rollte. Dann wieder tanzte er in der Nacht so schnell, dass er aussah wie eine Fackel, die man in der Nachtschwärze kreisen lässt. Die dann, obwohl man also nicht mehr sehen kann, dass die Fackel an einem Ort ist, weil sie einen Lichterkreis bildet. So konnte niemand mehr feststellen, wo der Körper Lord Chaitanyas tanzte. Sie sahen nur eine Art Lichterkranz. Meine lieben Devotees, ich möchte euch eine Frage stellen. Es heißt in den Schriften, dass der Tanz der Devotees, wenn die tanzen, ekstatisch tanzen, voller Freude tanzen, dass dann Glückseligkeit in der ganzen Welt erscheint. Es gibt eine Messung vom Time Weaver, wo der Time Weaver glücksverheißende Impulse in die Welt gesandt haben und dann ist in einem Internet-Messverfahren herausgefunden, dass an dem Tag, wo 100 Time-Waver-Anwender ihren Time-Waver auf "Wir wünschen allen alles Gute" gestellt haben, dass ein deutlicher Schwingungsunterschied war. Aber nun stellt euch mal vor, wenn Gottgeweihte im reinen Herzen sind und voller Ekstase tanzen, was wird dann bloß in der Weltgeschichte geschehen? Besonders die Gefährten Chaitanya Mahaprabhus. Aber könntet ihr mal versuchen zu beschreiben, was passiert, wenn der Herr, der in die Herzen der Devotis kommt und der dann die Devotis inspiriert zum Tanzen, wenn dieser Herr selber tanzt, was dann in der Atmosphäre der Welt geschieht? Hier war er Gauranga Mahaprabhu selber am Tanzen. Es ist unvorstellbar, was für ein Ausschlag auf den Messskalen der Welt geschehen werden. Shiva tanzt nur, um ihm Freude zu machen. Valmiki macht nur Tapasya, um den Herrn Freude zu bereiten. Der Name des Herrn ist so glücksverheißend, dass selbst Ajamil, der schwere Sünder, der Schwerverbrecher, so geläutert wurde, als er den Namen zur Zeit seines Todes chantete, dass er eine zweite Chance bekam, aufs Neue in einen gesunden Körper zurückkam und dann sein Krishna-Bewusstsein, was noch gar nicht angefangen hatte, zur höchsten Stufe brachte. Das ist dann die Kraft des Namens. Shukadev und Narada und Ananta lobpreisen den Herrn. Stellt euch vor, dieser Herr ist erschienen im Hause von Srivas Thakur, hat die heiligen Namen gesungen und dazu mit seinen Devotis getanzt. Was für ein Segen! Was für ein unvergleichliches Wohl für die Welt! Doch der Herr blieb nicht immer der Herr. Er war ja erschienen, um der Welt zu zeigen, was es bedeutet, ein Diener Gottes zu sein. Und so verfiel er in die Dasya Bhava. Es gibt ein altes deutsches Märchen. Als Gott sah, dass die wirklichen Geheimnisse, alle die spirituellen Geheimnisse von seinem Engel, der Weisheit, umgeben und verhüllt waren, machte er einen Plan. Nicht? Also spirituelle Themen kann man ja nur reingehen, da kann man nur reingehen, wenn man weise ist. Die sind verschleiert, die sind nicht offensichtlich. So, als Gott sah, dass Weisheit, das heißt eine spirituelle Reife, alle wichtigen spirituellen Geheimnisse verdeckte, machte er einen Plan. Er baute ein Tor und sagte, dass dieses Tor sich sofort öffnen würde, wenn man die richtige Antwort wüsste auf die Frage, was willst du in deinem Leben? Als der Engel der Weisheit sah, dass dieses Tor von Gott gebaut war, was sich öffnen würde, nur indem man die Antwort wusste auf die Frage, was willst du? Da beschloss er, das Tor mit einem dichten Wald zu verhüllen. Denn Weisheit verhüllt immer die Erkenntnis. Man muss erst weise durch die Weisheit hindurchgehen und gereift sein, um zur Erkenntnis zu kommen. Nun begab es sich jedoch, dass eines Tages ein Pilger angelockt wurde von diesem Wald. Er dachte sich, vielleicht kann ich in diesem dunklen Wald Frieden finden. Und so ging er in den Wald hinein und er kam dann irgendwann vor dieses glänzende Tor. Und aus dem Tor, was verschlossen war, kam die Frage, was willst du? Da sagte er, Friede. Und das Tor stöhnte enttäuscht auf und blieb verschlossen. Da kam ein Kind nach 10 weiteren Jahren herbei. Und dieses Kind kam auch angelockt durch diesen besonderen Wald in den Wald hinein, ging durch den Wald und kam zum Tor. Und er hörte die Frage, was willst du? Antworte diese Frage, dann können dir die göttlichen Geheimnisse gezeigt werden. Und das Kind sagte, Glück wünsche ich mir. Ich will nicht leiden. Und das Tor stöhnte aufs Neue auf und blieb verschlossen. Da kam ein anderer, das ist eine sehr weise Geschichte, ein anderer Mensch herbei. Dieser Mensch hatte vieles gesehen. Er hatte auch gesehen, was für ihn der Schlüssel zum erfüllten Leben war. Auch er trat in den Wald ein und auch er kam an dieses leuchtende Tor. Und wieder fragte das Tor, was willst du? Und er antwortete, dienen. Als das Tor dieses eine Wort hörte, dienen, öffnete es sich und ihm wurden alle Herrlichkeiten Gottes gezeigt. Wenn wir zu Dasya Bhava kommen, indem wir die Schriften studieren, haben wir die heiligen Schriften verstanden. Wenn wir aber nicht zu Dasya Bhava, zu der Haltung eines Dieners kommen, sondern einfach weiterhin auf unsere kleine Ego-Welt pochen, mit unseren kleinlichen Wünschen, wird für uns immer das Tor der Schriften geschlossen bleiben. Chaitanya Mahaprabhu zeigte, dass Dasya Bhava das größte Gut eines Menschen ist. Vrindavan Das Thakur beschreibt im Chaitanya Bhagavat, dass das der höchste Name ist, den man kriegen kann, ein Dasa zu sein, ein Diener. Es ist nicht das höchste, ein Präsident zu sein oder ein Erfinder zu sein. Oder ein Medanga-Spieler. Ich meine, ein Medanga-Spieler, ein guter Medanga-Spieler. Oder ein dies oder das. Der höchste Titel, der höchste Ehrentitel ist es nicht, Konsul zu sein oder Befehlshaber der britischen Armee. Der höchste Titel, den man haben kann, ist ein kleines Wort hinter seinem Namen, was für einen selber Bedeutung trägt. Dasa oder Dasi. Es nützt nicht einfach das Wort so da dran zu haben am Namen und nicht mal eine Sekunde am Tag darüber nachzudenken, was das wohl bedeuten könnte, dieses Wort. Wie es so vielen Menschen von Institutionen geht, deren spirituelle Lebenskraft erloschen ist. Nein, das Dasein muss durchdrungen werden mit dem Hauch unseres Lebens, mit dem Hauch unseres Wollens. Vrindavan Das Thakur sagt, die Essenz aller Shastras ist, ein Diener zu werden. Jemand, der die Schriften liest, aber nicht das Dasyatum, das Dienertum aufnimmt, ist wie ein Esel, der nur einfach eine Last trägt und dann irgendwann einmal stirbt. So. Chaitanya Mahaprabhu nahm in dem Kirtan, über den ich euch aus dem Chaitanya Bhagavat erzähle, irgendwann einmal lief er ganz schnell zum Tempelhaus des Shrivas, räumte dort alle Shalagamshilas ab, und indem er die Shilas trug, setzte er sich auf den Altar nieder und sagte zu all seinen Devotees, die total bewegt waren durch diesen nächtlichen Kirtan, das geschah am Morgen: Ich bin für euch gekommen als euer Avatar. Ich möchte euch bitten, mir jetzt alles, was ihr habt, zum Essen zu geben, denn ihr habt nichts, was euch gehört. Mir gehört alles. Ich bin etwas hungrig. Und so kamen die Devotees mit Bergen voll Prasadam, die Lord Chaitanya alle aufess. Dann rief er ganz laut: Nada, Nada, kommt her. Der Advaita Charya kam herbeigerufen, kniete nieder vor Gauranga Mahaprabhu. Nityananda nahm einen Schirm, woher weiß keiner, ein großer Schirm, und spannte ihn über den Kopf von Gauranga Mahaprabhu. Dieses Bild, mit dem der Kirtan endete, Chaitanya Mahaprabhu, der sich ganz klar als Yuga-Avatar seinen Geweihten zeigt und verehrt wird von Nityananda und Advaita, dieses Bild findet sich wieder auf dem Altar von Srivasangam. Kanupriya kommt gerade aus Mayapur und hat mir einen tonernen Abhishek-Krug mitgebracht, ein Tonkrug. Topf, mit dem der Herr gebadet wurde. Unglaublich ekstatisch. Also er hat einen Ehrenplatz gefunden. Und, letztes Jahr und auch vorletztes Jahr hatte ich einen Plan gehabt, den wir auch realisieren konnten, nämlich dort, wo diese nächtlichen Kirtan stattfanden, ebenfalls im Hause von Srivas Thakur, ebenfalls ein Kirtan zu machen in der Nacht. Möchte das unbedingt wieder machen, im nächsten Jahr, wenn Gauranga Mahaprabhu mir erlaubt, nach Mayapur zu kommen. Weil an diesem Ort, wo sich all das zutrug, zu chanten, ist ein besonderes Erlebnis für die Devotees. Es ist vor allen Dingen ein Erlebnis deswegen, weil für den Devotee Krishnas etwas geschehen kann an diesem Ort, nämlich ein erneutes Erscheinen oder Sichtbarwerden von Gauranga Mahaprabhu und seinen Parishads. Es heißt, dass die Chaitanya Bhaktas, die mit Gauranga Mahaprabhu tanzten, jegliches Zeitgefühl verloren. Die Devotees bemerkten nicht, wie die Zeit verstrich. Es schien, dass die absolute Zeit der spirituellen Welt ein Loch riss in unser von uns wahrgenommenen Zeit, und dass das Lila in dieses Loch gepflanzt wurde, als etwas, was ein Import aus der spirituellen Welt der Zeitlosigkeit war. Jagadananda Pandit sagt, dass dieses Loch noch immer existiert oder diese Löcher noch immer existieren. Nämlich er sagt, dass er drückt es so aus, dass die Lilas von Gauranga Mahaprabhu noch immer stattfinden. Mayapura Nitya Lila Kore Gauraraya Sukritira Bale Bhakta Dekibane Paya. Sri Chaitanya Mahaprabhu vollführt seine transzendentalen Spiele ewiglich in Mayapur. Doch nur diejenigen, die als Endsumme von unzählig vielen frommen Taten ein reines Herz haben, sind in der Lage, diese Spiele zu sehen. Also diese Zeitlöcher, wenn ihr so wollt, wo die spirituelle Dimension mit ihrer absoluten Zeit zack, in unsere materielle Dimension hineinkommt. Und wo wir plötzlich, wenn wir dort hereinkommen, in diese Ewigkeitszeit, wo wir dann plötzlich spirituelle Erkenntnis machen, das gibt es noch immer in dieser Welt zu erleben. Und diejenigen, die eben entweder ein reines Herz haben oder deren Herz durch irgendetwas ganz plötzlich gereinigt wird, sind in der Lage, das wahrzunehmen und in diese Dimension einzutreten. Bhaktivinoda Thakur beschreibt im Kapitel 21 vom Jaiva Dharma, wie Devotees plötzlich das erfuhren. Lord Chaitanya Spiel war schon einige Zeit nicht mehr da. Mahaprabhu war nach materiellen Gesichtspunkten schon 400 Jahren weggegangen vom Planeten, aber Bhaktivinoda Thakur beschreibt in seiner Jetztzeit, wie etwas geschah. Und ich möchte euch das gerne vorlesen aus dem Jaiva Dharma, sodass ihr Stoff zum Nachdenken habt und Motivation, ein reines Herz zu bekommen, um auch so etwas zu erleben. Ganz plötzlich hörten die Vaishnavas auf zu essen und saßen in absolutem Schweigen da, weil sie etwas vor ihren Augen sah, was sie völlig faszinierte. Sie sahen nämlich, wie der Herr direkt seine Spiele vor ihren Augen manifestierte. Die verwunderte Versammlung der Devotees sahen tatsächlich Sri Chaitanya Mahaprabhu, wie er von seinen Gefährten umgeben dasaß und wie Sachi Devi, Sita Devi und Malini Devi eine große Varietät von Prasadam servierten. Er sah diese frommsten aller Ladies, Sachi Devi, die Mutter Gauranga Mahaprabhus, Sita Devi, die Frau Advaitacharyas und Malini Devi, die Frau Srivas Thakur, die bei sich zu Hause den Avaduta Nityananda hatte und beköstigte. Die waren plötzlich da, Gauranga Mahaprabhu und seine Gefährten saßen dort und diese Exalted Ladies dienten der transzendentalen Sankirtan Party, indem sie ihnen Prasadam reichten. Doch war es so, dass die Szene ganz plötzlich verschwand. Genauso plötzlich, wie sie erschienen war vor den Devotees. Die Devotees, die da waren, konnten nur noch mit völligem Erstaunen aufeinander schauen. Als die Erkenntnis von dem, was gerade geschehen war, den Devotees hochkam, flossen ihre Augen über mit Tränen der Ekstase. Das Prasadam schmeckte jetzt so köstlich, dass Worte es nicht beschreiben konnten. Die Vaishnavas sagt mit sanften Stimmen zueinander, dass diese, das bezieht sich dann auf zwei Devotees, die spezielle Barmherzigkeit von Sri Chaitanya Mahaprabhu erhalten hatten. Nämlich, dass Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Spiele manifestierte zu dem Zeitpunkt, wo die beiden Brahmanen Jugendlichen Prasadam den anderen Vaishnavas angeboten hatten. Ne? So, diese Erkenntnisse erscheinen im Heiligen Darm, die sind aber sehr hohe Erkenntnisse, was jedoch auch ein Beginner, wie ich es bin, feststellen kann, ist so etwas, was man als Chaya Bhava bezeichnet. Chaya Bhava ist noch nicht die ekstatische Liebe zu Krishna, aber es ist ein Chaya davon, ein Schatten, der in unsere Dimension fällt, so dass man plötzlich, wenn man von diesem Schatten ergriffen wird, sich angezogen fühlt zu Radha und Krishna in einem Maße, wie man es bis dahin als unwahrscheinlich angesehen hat. Diese Chaya Bhava wartet auf die Pilger, die zum Heiligen Darm gehen, mit dem Wunsch, dem Herrn einen Dienst darzubringen, die in dieser Dasya Bhava dorthin kommen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch über einen groben Abriss von Chaitanya Mahaprabhus Lilas bringen und dann eine Grundlehre, die meines Erachtens sehr wichtig ist für alle, die Gopunim feiern wollen. Weiß jemand, wie lange sich Chaitanya Mahaprabhu in dieser Welt aufhielt? 48 Jahre. 24 Jahre davon. Oh ja, sorry. Ja, danke, dass ihr so. 24 Jahre davon hielt sich Chaitanya Mahaprabhu in Sridhar Mayapur auf. Und weitere 24 Jahre war nicht in Mayapur. 6 Jahre von diesen 24 Jahren, die nicht in Mayapur waren, reiste der Herr und verbreitete das Singen der heiligen Gottesnamen. Es wird von einer Südindien-Tour gesprochen im Chaitanya Charitamrita. Und 18 Jahre für 18 Jahre hielt sich Chaitanya Mahaprabhu in einem kleinen Raum in Puri auf. Wie hieß dieser Raum?
Gambira.
Und wie groß war er? Ungefähr 2x2 Meter. Sehr klein. Da war Mahaprabhu gegenwärtig und manchmal war es so, dass es war ganz selten. Die Türe wurden in der Nacht verriegelt, weil man Angst hatte, dass Mahaprabhu aus dem Raum gehen würde und ohne ein Bewusstsein von der äußeren Welt zu haben, durch Puri ging. Und die Devotees sahen ihn in allergrößter Gefahr, dass er zum Beispiel, wenn da eine Grube ausgehoben war, würde er da reingehen und es gar nicht sehen. Oder wenn er, warum so weit denken, wenn er in einen dieser, an diesen tiefen Brunnen vorbeikam, wenn er kein Außenbewusstsein hat, sieht er ja nicht, dass hier ein tiefer Brunnen ist und geht einfach weiter und fällt über den Brunnenrand in die tiefe Brunnen. So, die haben die Tür verriegelt, aber Mahaprabhu konnte nicht eingesperrt werden. Manchmal fanden ihn die Devotees doch, wie er aus den verriegelten Türen und mehrere Wände, durch Wände muss er gegangen sein, irgendwo in Puri lag, in großer Ekstase. Chaitanya Mahaprabhus Aufenthalt in der Gambira diente ein Zweck, den ich in einem Prosagedicht gerne vortragen möchte. Das kommt aber noch. Für jetzt wollte ich nur sagen, 24 Jahre in Mayapur, 16 Jahre auf Reisen und 18 Jahre kostete er die höchsten Ekstase, wie sie Radharani in ihrer Sehnsucht nach Krishna empfindet. So während drei Jahre nacheinander kamen zwei sehr besondere Devotees nach Puri, um Chaitanya Mahaprabhu zu sprechen. Der eine war Satyaraj Khan und der zweite war sein Sohn Ramananda Vasu. Und sie wollten wissen, was die Essenz der Lehren Gauranga Mahaprabhus für seine Devotees waren und fragten, was ist unsere Pflicht? Und was ist die einfachste Methode, um spirituellen Fortschritt zu machen für gewöhnliche Menschen, wie wir es sind? Und Mahaprabhu gab jedes Jahr die gleiche Antwort. Chantet ohne zu aufzuhören die heiligen Namen Krishnas und dient den Devotees von Krishna. Bhaktivinoda Thakur hat sich schriftlich geäußert über dieses Chantet, ohne aufzuhören die heiligen Namen Krishnas. Er sagt, ohne aufzuhören heißt, dass man schon, wenn man isst, nicht Chant braucht oder wenn man schläft, weil das nicht geht, aber die Zeit, die man hat, wenn man nicht isst und nicht schläft, die sollte man die heiligen Namen chanten. So ist die Unterweisung Gauranga Mahaprabhus zu verstehen. Ich weiß, wenn ich sowas höre, frage ich mich immer, bin ich eigentlich schon beigetreten? Und er sagte dann das zweite, dient den Devotees Krishnas. Tut einen Dienst für die Devotees Krishna. Nun, Satyaraj Khan dachte in seinem Herzen, die erste Unterweisung ist klar, man soll ständig die heiligen Namen Krishnas chanten. Aber die zweite Unterweisung ist von Dunkelheit umgeben. Denn wie soll man wissen, wer ein Devote ist und wer nicht? Und so kam, so fragte er im ersten Jahr Chaitanya Mahaprabhu, was ist ein Devotee Krishnas und woran kann man ihn erkennen? Lord Chaitanya sagte in diesem ersten Jahr die Antwort, jemand, der den heiligen Namen auch nur ein einziges Mal chantet, ist ein Devotee. Satyaraj Khan sagte, ich habe es gehört, aber ich frage lieber nochmal nach. Und so fragte er im zweiten Jahr wieder, du hast uns die Unterweisung gegeben, Gauranga Mahaprabhu ständig zu chanten, aber kannst du, und den Devotees zu dienen, kannst du bitte nochmal deutlich ausdrücken, wer ein Devotee ist und wer nicht? Und diesmal sagte Lord Chaitanya, wer ohne aufzuhören die heiligen Namen chantet, das ist ein Devotee. Satyaraj Khan, der diese Antwort mit Ramananda Vasu, seinem ebenfalls sehr wissbegierigen Sohn, teilte, dachte, gut, wir haben es gehört, aber ich frage lieber nochmal im nächsten Jahr nach. Und dann fragte er wieder, du hast im dritten Jahr, du hast uns ganz klar gesagt, was deine Unterweisung für deine Devotees sind. Man soll ständig chanten und man soll den Devotees Krishnas dienen. Könntest du aber bitte nochmal ganz klar sagen, wen du als Devotee Krishnas betrachtest? Gauranga Mahaprabhu sagte, jemand, der, wenn man ihn nur sieht, einen inspiriert zu chanten, das ist ein Devotee. Mhm. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass Lord Chaitanya Mahaprabhu nicht widersprüchliche Unterweisung darüber gab, wer als Devotee anzusehen ist, sondern einfach nur Devotees auf unterschiedlichen Stufen des spirituellen Fortschrittes beschreibt. Auf der Anfangsstufe chantet man nur einmal Hare Krishna. Das ist ein Kanishtha Adhikari, der noch viele Dinge in der Welt zu erledigen hat. Auf der zweiten Stufe, der Madhyama Adhikari, betrachtet man nur, hat man nur vier Interessen. Krishna, den man liebt, die Devotees, mit denen man Gemeinschaft pflegt und denen man dient, unschuldige Menschen, zu denen man predigt, und Atheisten, die man meidet. Das ist der Madhyama Adhikari, der also versucht, sich so zu verhalten im Leben. Und er chantet eigentlich ständig die heiligen Namen Krishnas. Das ist, er ist damit gemeint. Und der Uttama Adhikari, das ist jemand, von dem es vielleicht, I don't know, ganz wenige gibt, ne, die sind so, wenn man die nur sieht, die sind so erfüllt von dem heiligen Namen Krishnas, dass das aus jeder Pore von ihnen rausstrahlt und dass man in ihrer Gemeinschaft auch plötzlich sagt, Hare Krishna, und total angesteckt ist. Ich glaube, was klar ist, wenn man diese Unterweisung hört, was Mahaprabhu seinen Devotees gab, die waren Haushälter. Satya Raj Khan hatte einen Sohn und war mit ihm gekommen. Wenn man das hört, dann wird einem sehr bald klar, dass Chaitanya Mahaprabhu sehr viel Wert auf das Chanten der Heiligen Namen legte. Das kann man mit großer Sicherheit sagen. Es war die Unterweisung an seine Devotees, und er hat gesagt, seine Devotees ließen sich unterscheiden als Kanishtha Madhyam und Uttama Adhikari an der Anhaftung, die sie als Chanten haben. Und man soll den Devotees dienen. Ob es ein Anfänger ist, ein Kanishtha Adhikari oder ein Madhyama Adhikari oder Uttama Adhikari. Ich finde, es ist sehr wichtig für uns. Das kann sich darin ausdrücken, dass wenn ein Devotee mit uns Zeit verbringen will oder Zeit von uns möchte, dann sollten wir ihn nicht als eine Unterbrechung unseres Lebens sehen, der kommt jetzt da dazwischen, sondern wir sollten ihn als den Grund für unser spirituelles Leben sehen. Giriraj Maharaj hat mir einmal gesagt, dass er in Indien ein interessantes Zeichen sah, in irgendeinem großen Warenhaus. Da stand ein Merksatz für die angestellt. Dieser Merksatz sagte, der Kunde ist nicht eine Unterbrechung von unserer Arbeit, er ist der Grund für unsere Arbeit. Also wenn man versteht, dass Lord Chaitanya Mahaprabhu so viel Wert darauf legt, dass man seinen Devotees dient, und wenn es auch nur diese Devotees sind, die vielleicht einmal den Hare Krishna Mantra chanten, ganz zu schweigen dann von einigen Runden oder all ihren Runden, ne? Diese Devotees, diese Menschen sind als Devotees anzusehen, und man sollte ihnen dienen, nicht die Tür vor ihnen schließen und das Herz vor ihnen verschließen. Wir sollten ihnen dienen, und das ist, was der Herr von seinen Devotees erwartet. Das finde ich für mich ein sehr, sagen wir mal, als ich das so hörte und las, habe ich gedacht, oh mein Gott, da muss ich ja wirklich noch von lernen. Ich habe so viel im Augenblick so viel zu tun mit dieser Entwicklung des vedischen Weges, dass ich meine Tür also verriegelt habe und keiner kommen kann. Aber ich hoffe, dass das schnell vorbei ist. Und ich finde es sehr wichtig, den Devotees zu dienen. Ich möchte den Abend beenden, indem indem ich etwas vorlese. Ich wurde gebeten, etwas für den Gopuni zu zeigen, zu schreiben. Und das ist das Ergebnis, was ich mit euch teilen möchte. Es ist eine Meditation über Gauranga Mahaprabhu. Schrecklich unmusikalisch. Okay. Ich möchte euch bitten, dass wir ganz kurz zusammen singen und dann würde ich euch vortragen als eine Art Vorbereitung auf das morgige Fest. Hare Krishna, Hare Krishna, spiel du mal vor. Oder? Krishna.
Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna,
Der Welt, feiert, oh feiert, der Sohn Maharaj Nandas ist geboren worden in Mayapur. Er hat die goldene Ausstrahlung und die Stimmung von Srimati Radharani angenommen. Innen ist er Krishna, außen Radha. Er hat sich vorgenommen, das gesamte Universum mit Liebe für Krishna zu überfluten. Als er plötzlich erkannte, dass sein Bruder Balaram sich im Hause des Nandanacharyas verbarg, lief er dorthin, und als die Brüder endlich wieder zusammen waren, begannen sie die Sankirtan-Bewegung, indem sie laut riefen: O Hari, wo bist du? O, was für eine Süße gibt es in diesem heiligen Namen. Wie der Monsunregen, der nicht unterscheidet, wer qualifiziert ist und wer nicht, waren Gornitai berauscht vom Nektar des Namens und verteilten ihn frei überall hin, selbst zu den Sündern, den Abgestumpften und den Kindern. Jeder vergaß sein Leid und sein Kummer. Für 24 Jahre machte Lord Chaitanya Mayapur glücklich, indem er dort lebte und die Essenz allen damals verbreitete. Dann ging er plötzlich weg, um den Herrn seines Herzens zu suchen. Und genau wie die Bewohner von Braja weinten, als Krishna sie verließen, schlugen jetzt die Menschen in Mayapur auf ihre Brust aus Schmerzen. Tränen strömten ohne Unterlass von ihren Augen, bis der Herr zu ihnen kam in der Nacht. In ihren Träumen sagte er ihnen: Ich bin doch immer mit euch. Nehmt den Namen Krishnas. Das ist die beste Art der Verehrung. Ich werde niemals getrennt sein von denen, die chanten. Als Lord Chaitanya in Puri eintraf, erinnerte er sich daran, wie Krishna sich versteckt hatte im Braj vor Radha. Nun lief er mit suchenden Augen an der Küste des dunklen Ozeans. Er hatte die Stimmung seiner Geliebtesten und suchte überall nach sich selber, wobei er laut rief: Wo bist du, Krishna, Schatz meines Lebens? Das sind die Geheimnisse der Liebe. Radharani ist die höchste Geliebte von Krishna und Krishna ist durch ihre Liebe gebunden. Um genau diese Liebe den Menschen in diesem Zeitalter zu geben, hat Krishna in seiner Barmherzigkeit die Spiele von Lord Gauranga manifestiert. Macht euch keine Sorgen. Er macht keinen Unterschied zwischen denen, die hochgestellt sind und denen, die niedrig sind. Er macht keinen Unterschied zwischen denen, die große spirituelle Verdienste haben oder die, die praktisch ohne Sadhana sind. Allen ruft er entgegen: Nimmt die heiligen Namen, dient den Devotis und seid gütig zu allen. Ich werde euch von der großen Gefahr von Maya befreien und alle materiellen Wünsche und Vergehen aus eurem Herzen entfernen. Deswegen hebe ich meine Arme in den Himmel und singe: Menschen der Welt, feiert, oh feiert doch! Denn ihr seid geboren worden im Zeitalter des Kali, welches das Beste von allen Zeitaltern ist. Denn nur hier könnt ihr den Schatz der Liebe von meinem Gora einsammeln. Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki
jai.
Go Premanand. Hare Krishna. Jetzt möchte ich ganz kurz sehen, ob noch einige, ob eine oder zwei Fragen noch da sind unter euch. Das heißt tatsächlich in einigen Schriften, dass Kali ist das beste Zeitalter. Aber eben das beste Zeitalter deswegen, weil man so leicht Fortschritte machen kann. Oh, sagt dieses, es ist nicht sehr leicht. Es ist sehr leicht, wenn man demütig wird und bescheiden. Wenn man endlich auf den Knien watschen kann, dann ist es leicht. Ja, Bhagavad Dharma.
Das heißt ja, dass durch die Sankhya-Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu die gesamte Universum befreit worden ist. Wir kennen nicht in der Geschichte, dass plötzlich das Universum leer war.
Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht. Also die Frage ist, ich wiederhole es nochmal für die Nachwelt, die also das hört auf Aufzeichnung. Die Frage ist, es heißt, dass Mahaprabhu das gesamte Universum befreite, aber liegt das irgendwie in unserer Erfahrung? Ist da irgendwie drin? Ich nehme an, dass Krishna das Kaviraj Goswami im Chaitanya Charitamrita diese Frage vorausgeahnt hat. Er hat das ja gesagt, dass zu Gauranga Mahaprabhus Zeiten das ganze Universum befreit wurde. Und er muss diese Frage von Bhagavad Dharma irgendwie vorausgeahnt haben. Wirklich? Und er hat gesagt, das Universum wurde befreit, aber das ist kein Problem, kein logisches Problem, weil es sich sofort wieder anfühlte, da so viele bedingte Seelen da waren. Aber die Frage ist jetzt, sind die in die gleichen Körper reingeschlüpft? Also ein Denker, der sich sehr auskennt in Chaitanya Mahaprabhus Lila, ist ein Autor, den ich im Augenblick mit großer Begeisterung verschlinge. Zwei seiner Bücher sind von unserer Mayapur-Presse gedruckt worden, weil das einfach so bestechend ist, wie der schreibt. Er ist ein großer Scholar, ist nicht Teil unserer Bewegung, er ist davor, hat er den Planeten verlassen, aber seine Äußerungen sind also so direkt an dem, wie wir es gelernt haben, dass wir also dem sehr dankbar sind. Er geht mit dieser Frage so um, dass er sagt, dass Chaitanya Mahaprabhu die Samen gegeben hat, die dann zu Pflanzen werden, wenn man seinen Prozess ausführt. Er hat also Samen ausgestreut, wie ein Seemann, der auf ein Feld geht und überall Samen hinlegt. Und somit einen ganzen Wald pflanzt, wenn er Baumsamen zum Beispiel oder ein Kornfeld pflanzt. Es ist jetzt, da liegt an jedem Einzelnen, diese Samen zu bewässern und dazu zu kommen. Er spricht also hier von einer latenten Möglichkeit, einer schlafenden Möglichkeit der Befreiung, die aber erst dann eintritt, wenn sie wahrgenommen ist. So geht der logisch mit diesem Zweifel um. Nicht? Das ist seine Argumentationsweise. Ich habe keine bessere oder sagen wir mal, es geht nicht um besser oder schlechter. Ich habe mich das auch gefragt. Wie ich mir das erkläre, ist, dass als Chaitanya Mahaprabhu erschien, wurden Frevel und Vergehen, die jetzt ein absoluter Fortschrittsblocker sind, nicht in Betracht gezogen. Jaga und Madai sind der Beweis dafür. Die waren richtig, richtig schlimm. Aber weil sie in Kontakt mit Mahaprabhu kamen, Mahaprabhu sah sie nicht als disqualifiziert an, obwohl sie Frevel und Vergehen machten. So, jeder, der mit Mahaprabhu in Kontakt kam, wird ein ähnliches Ergebnis wie Jagga und Madai erfahren haben, und ganz zu schweigen von den fortgeschrittenen Menschen. Aber die Frage, die ja ist, hat das ganze Universum Kontakt mit Gauranga Mahaprabhu? Das ist ja die offene Frage. Es heißt im Chaitanya Charitamrita, dass Wesen aus anderen Universen Gauranga Mahaprabhu besuchten, und auch große Seelen wie Vibhisan, der Lord Chandas Thakur beschreibt, wie der einmal in der Nacht aus dem Ozean von Puri herauskam. Er hatte die Körpergröße eines Riesen, und der dann mit Riesenschritten zu Gauranga Mahaprabhu ging. Und Chaitanya Charitamrita beschäftigt sich mit dieser Frage, das Universum. Also das ist ein Thema, was Krishna das Kaviraj Goswami immer wieder aufnimmt, zum Beispiel auch ganz im Antya Lila wieder. Da sagt er, die nicht Kontakt hatten mit Chaitanya Mahaprabhu, sind mit seinen Geweihten in Kontakt gekommen und haben so Kontakt gehabt. Und dann sagt er weiter, man kann in Kontakt mit Chaitanya Mahaprabhu auch kommen, wenn man nur dem Kirtan beiwohnt. Nicht? Also es wird der Kreis derjenigen, die mit Mahaprabhu in Kontakt kam und seinen Segen erfahren hat, wird wirklich erweitert, bis man es nicht mehr weiter stretchen kann. Und in einer Formulierung ist das dann halt das ganze Universum. Wenn du jetzt aber mit einem Entenzähler kommen würdest und sehen würdest, sind diese Planetensysteme und jene Leute und was ist mit den Leuten in Persien so weiter, dann würdest du unter Umständen sagen, dieser Ausdruck, das ganze Universum wurde befreit, ist eine Glorifizierung von Mahaprabhus Kraft, dass jeder, der mit ihm in Kontakt kam während seines Lilas, befreit wurde, auch wenn er unqualifiziert war. Das ist, wie ich mit meinem ewig zu kritischen Fragen aufgelegten Geist mit dieser Thematik umgehe, aber vielleicht bin ich ein Atheist geworden mit dieser Antwort. Also, eins ist klar, Mahaprabhus Bhakti war von überwältigender Natur. Es gab niemanden, der sich ihm widersetzen konnte, auf lange Sicht jedenfalls. Jedenfalls nicht beim zweiten Anlauf und so weiter. Das ist klar, weil Mahaprabhu eben nicht geachtet hat auf Offense oder Nicht-Offense. Der hat die einfach überwältigt. Aber wir als Chaitanya Bhaktas, so 400 Jahre oder 500 Jahre danach, müssen uns fürchten vor den Offensen wie nur irgendwas, weil die werden den Zustrom von Mahaprabhus Mercy verhindern, wenn wir da eingepanzert sind von Offensen. So gut kann ich das beantworten. Hare Krishna. Hat sonst noch jemand eine Frage? Yes, Prabhuji, your good name.
Amit.
Amit ji, yes.
Hare Krishna. You mentioned about Jaya Bhava. Jaya Bhava.
Chaya, Chaya, yes. Shadow Bhava, yes. Chaya.
Okay.
Not Jaya. Well, but please continue with your
question. Maybe you can help me understand a bit more on
A little bit more on Chaya Bhava. Bhava, or ecstatic love of Krishna, is something which arises in the heart after a devotee has passed through the stages of anatta nivritti, freedom from all bad habits, nishta, that is steadiness, ashakti and ruchi. Bhava does not come to someone who is full of anattas, means bad habits. Bhava doesn't also come to someone who is not steady and who is not totally attached to Krishna. This love of Krishna only comes after you have so much taste in Krishna that the world appears to you vairagya, that means without any colors, pale and unattractive, and so on. Now, this is a very high state, as you must admit. It is said, however, that someone who comes to the holy Dham and who listens to the Bhagavatam, who is in association with devotees and worships the deity, that sometimes he gets a feeling of love for Krishna, which is a shadow of the real thing. For instance, this Tulsi plant, the sacred plant, can throw a shadow which is already sacred. It is only a shadow of Tulsi, but devotees are encouraged to not step on the shadow, knowing that although it is only a shadow, because of the contact of the Tulsi, it is sacred, not to be stepped upon. So it can happen that even a neophyte, upon slight contact with one of the processes of devotional service will develop something which is the shadow of the real love. And already that shadow is considered to be sacred. It is something good. It is very nice. I do remember in this connection that there was one Mataji who would always cry when she would see the deity. And we would say, oh, sentimental Matajis, oh, so sentimental. A plus point for sentimentality goes to this Mataji. We would joke about it, but when Prabhupada heard it, he said, no, that's the beginning. The shadow is the beginning. Hare Krishna. Thank you so much for your wonderful question. Gut, dann würde ich sagen, sind wir in ein natürliches Ende gekommen. Man kann noch weiter über Goranga Mahaprabhu, das Thema ist sehr, sehr nice und wir wollen versuchen in unseren, ja, wir versuchen in unseren Gora-Lila-Abenden einfach den Nektar so ein bisschen zu quirlen. Was mich persönlich so an Goranga Mahaprabhu begeistert, ist einfach, ich will mal sagen, seine dass er Bhakti so zugänglich macht, das finde ich einfach so großartig als Individuum. Und bin deswegen, was mich an ihm perplexed macht, also wo ich verwirrt bin und am Knabbern bin als individueller Devotee, ist, er scheint um sich herum ein Rahasya, ein vertrauliches Geheimnis gebaut zu haben, was ich noch, ehrlich gesagt, noch nicht ganz durchdringen kann, wie in der kleinen Weisheitsgeschichte, wo das Tor zu all den Geheimnissen Gottes eben durch die Weisheit beschützt war. So hat auch Lord Chaitanya ist da etwas herum. Ein Rahasya, nämlich wie kann er Krishna sein mit einer und Radharani in der und gleichzeitig auch Radharani, und wie kann er denn er ist ja einmal Gott und einmal Diener Gottes. Ihr seht ja, wie er schwenkt zwischen den ihr seid alle meine Devotees und sie und lauft nie wieder von mir weg, ihr seid meine Dasas, ne? Und zur gleichen Zeit dann in die andere Mut kommt Radha. Wie Radha, die sich einfach sehnt nach Krishna und nicht wie Raha, Separation verspürt. Das ist ein großes Rahasya, ein großes Geheimnis, und ich bete einfach zu Goranga Mahaprabhu, dass mir dieses Geheimnis eines Tages mehr zugänglich ist. Denn wenn ich Mahaprabhus Persönlichkeit einfach, ich will mal sagen, wenn diese Persönlichkeit in mein Herz kommen würde, dann würde mein spirituelles Leben völlig gefahrlos und völlig, ich bin nicht völlig, was ist das Wort, beschleunigt vorangehen. Aber göttliche Geheimnisse sind immer Geschenke. Die können niemals durch den grübelnden und nachdenkenden Geist erschlossen werden. Die müssen einem gegeben werden. Deswegen bin ich auf der einen Seite unglaublich angezogen, aber andererseits spüre ich ein Geheimnis in Mahaprabhu umringen, was ich nicht durchdringen kann. es ist für mich natürlich ein Riesenansporn. Ich bin, lass mich nicht entmutigen, wenn ich was nicht verstehen kann, sondern dann bin ich umso enthusiastischer. Also es ist vielleicht anders als bei anderen Menschen, aber ich muss das wissen. Ich werde pilgern nach Mayapur, ich werde mich immer im Staube verneigen vor allen Dingen. Ich werde alles versuchen, um dass das Meer offenbart wird. Mahaprabhu denkt, der will es wirklich wissen. Gut. Srila Prabhupada ki, Sisi Goni Dai ki, Gaura Premanandi.